Konfuze versteht nichts von Frauen. Viele Jahre seines Lebens verbrachte Konfuze, wie die meisten bedeutenden chinesischen Philosophen, in der Emigration. Ein großer Teil seiner Schüler folgte ihm in die fremden Provinzen des Großen Reiches. Fast in jeder gesellten sich neue hinzu, sodass er sich mitunter wie ein regierender Fürst mit seinem Gefolge von Ort zu Ort bewegte. Und da er Minister gewesen war und ihm auch ein großer Ruf als Lehrer voranging, fand er im Allgemeinen leicht Gastfreundschaft. Jedoch kam er auch in unangenehme Situationen. Wieder einmal auf der Suche nach einem neuen Exil begriffen, wurde er eines Tages mit seinen Schülern von aufrührerischen Soldaten überfallen und mehr als eine Woche in einer nackten Felsengrotte gefangen gehalten. Konfuze war schon ein alter Mann, über die 60, und es war schwer für ihn, sein gewohntes Essen und seinen Wein entbehren zu müssen. Man gab ihnen überhaupt keine Nahrung, und die Soldaten wiesen sie nur barsch an, in dem kleinen Umkreis, in dem sie sich bewegen durften, Beeren zu suchen. Die Geschichtsschreiber sind hohen Lobes voll, dass Konfuze nicht nur diese Zeit ohne besondere Klagen durchstand, sondern auch regelmäßig den Unterricht fortsetzte. Der erste Tag war fast der schlimmste. Sie hatten sich zu spät an das Beerenpflücken gemacht und Dunkelheit überfiel sie, ehe sie Beeren fanden. Am zweiten Tage machten sie sich früh ans Werk und triumphierten über eine reichliche Ernte. Doch das rächte sich am dritten Tage. Die Beeren wuchsen nicht so rasch nach, wie sie sie zu pflücken gedachten. Die Schüler liebten ihren Lehrer sehr und es tat ihnen leid, dass sie ihm nicht mehr und Besseres vorsetzen konnten. Sie versuchten, etwas Reis von den Soldaten zu kaufen, aber sie bekamen lange keinen. So sank der Mut etwas und an den Abenden wollte keine rechte Unterhaltung zustande kommen. Ab und zu knurrte ein Magen. Der des mageren kleinen Yen knurrte einmal, wie es heißt, so laut, dass er sich errötend erhob und abseits ging. Konfuze lachte sein tiefes, gutes Lachen und ging Yen nach. Er sah aus wie ein Berg, als er sich an Yen wandte, laut, dass ihn auch alle anderen hören konnten. Das laute Aussprechen der Wahrheit und das laute Knurren des Magens wird oft beisammen gefunden. Warum? Denk darüber nach, Yen. Darüber lachten alle Schüler und sie wurden etwas zuversichtlicher. Sie überlegten, von woher sie Hilfe erwarten durften und dachten nach, welche hohen Persönlichkeiten interessiert an dem Schicksal ihres berühmten Lehrers sie den Aufrührer nennen konnten, um ihnen Angst zu machen. Sie stellten fest, diese Beratung hielten sie ohne den Lehrer ganz unter sich ab, dass einzig und allein der Name der mächtigen Fürstin von Wei hier wirken könnte. Aber als sie Konfuze fragten, ob sie sich an die Fürstin von Wei wenden durften, lehnte er das zu ihrem Erstaunen ziemlich brüsk ab, ohne ihnen eine Begründung zu geben. Am vierten Tage gelang es dem mageren Yen, mit der Wache ins Gespräch zu kommen. Der Soldat zeigte grinsend auf den Pelzrock eines der Schüler namens To Shan. Für diesen Rock wollte er ein Säcklein Reis beschaffen. Yen ging strahlend zu To Shan mit der freudigen Nachricht, aber unverständlicherweise weigerte sich dieser, seinen Pelzrock abzutreten. Er murmelte, der Rock sei ein Geschenk seines Lieblingsonkels und ihm mehr wert als das Leben. Yen dachte die ganze Nacht über To Shans Egoismus nach und am Morgen des fünften Tages schlich er sich mit einer Strohmatte zu dem schlafenden To Shan, nahm den Pelzrock, mit dem jener sich zugedeckt hatte, weg und bedeckte To Shan listig mit der Strohmatte. To Shan ging den ganzen Tag bekümmert herum und wunderte sich, wo sein Pelzrock geblieben sei, verstand jedoch alles, als am Abend Yen mit einem großen Topf Reis auftauchte. unfähig, sich zu beherrschen, jammerte er laut vor allen um seinen Pelzrock und weigerte sich, von dem Reis zu essen, als alle sich vergnügt zum Mahle setzten. Yen hatte nach dem Skandal, den Toshan machte, seinen geliebten Lehrer nur mit Zittern und Beben zum Essen geladen. Er kannte sehr wohl die hohen moralischen Ansprüche, die der Philosoph an sich und andere stellte. Zu seiner Überraschung sagte der große Mann kein Wort über die Angelegenheit, fragte weder, woher der Reis, noch wohin der Rock Toshans gekommen war, sondern aß mit allen anderen, übrigens nicht mehr als alle anderen, obwohl er doch bei seinem Körperbau mehr benötigte. Daran erkannten sie, dass die große Not ihn in eine außerordentlich milde Stimmung versetzt hatte. Am sechsten Tage mussten sie wieder zu den Bären des Waldes zurückkehren, doch fanden sie nicht viele. Noch ärger wurde es am siebten Tage. Es hatte geregnet und sie beschauten traurig das ärmliche Resultat ihrer Arbeit. Als einziger hatte an diesem Tage der magere Yen nicht mitgesammelt. Er war in eine Art Trübsinn versunken. Die ersten Tage hatte er von der Gefangenschaft immer nur für die Gesundheit des Lehrers gefürchtet. Aber nun ging ihm plötzlich eine ganz neue Seite auf. Er verstand jetzt, dass Menschen, denen es schlecht geht, nicht nur der Verfall der körperlichen Kräfte droht, sondern auch der Verfall der moralischen Kräfte. Er versuchte, solche Gedanken abzuschütteln, aber immer wieder musste er daran denken, dass nicht einmal Konfuze nach der Herkunft des Reises gefragt hatte. Er überlegte verzweifelt, was man machen könne, die Lage zu ändern, aber es fiel ihm stets nur die Fürstin von Wei ein. Er fasste den heroischen Entschluss, Konfuze noch einmal zu fragen, ob man sich nicht doch an sie wenden könne. Als man die Bären verteilt hatte und die Schüler viel List angewandt hatten, dem Lehrer ein größeres Quantum zuzuschanzen, nahm der magere Yen all seinen Mut zusammen und begann mit lauter Stimme: »Wir wissen nicht, wie lange man uns hier noch gefangen halten wird. Warum nicht die Fürstin von Wei um Hilfe bitten?« Konfuze antwortete nicht unfreundlich: »Ich habe meine Gründe, Yen.« Die Schüler verehrten ihn so sehr, als dass sie es gewagt hätten, ihn nach privaten Dingen zu fragen. Doch gab es unter ihnen einen alten Mann, etwa 3 Jahre älter als Konfuze selber, der ihm seit nahezu 40 Jahren gefolgt war. Dieser erlaubte sich hin und wieder Fragen, die der Lehrer von einem anderen bestimmt zurückgewiesen hätte. Doch oft, wenn er guter Laune war, beantwortete er dem alten Li die Fragen ganz genau. Und der alte Li war es, der nun fragte: »Warum sollte uns die Fürstin von Wei nicht helfen dürfen? Was spricht gegen sie?« Und er beugte sich vor und sah die anderen Schüler aufmunternd an. Konfuze schien nicht gehört zu haben. Sorgfältig pickte er die letzten Beeren von dem grünen Blatt, stand auf und holte sein Saiteninstrument aus der Grotte. Mit seiner tiefen Stimme sang er prüfend eine neue Ballade, die er am selben Tage von einem Soldaten gehört hatte und aufzeichnen wollte. Als er das Instrument wieder sinken ließ, auf das Urteil seiner Schüler wartend, setzte der alte Li, beharrlich, als sei nichts geschehen, seine Frage fort: »Ist es, weil du überhaupt eine Abneigung gegen Frauen hast?« Die anderen Schüler befürchteten schon einen Zornesausbruch des Lehrers. Der aber legte nur behutsam sein Instrument beiseite und schwieg. Li ließ nicht locker. »Meister, welche Gründe hast du für deine Abneigung gegen die Frauen?« Aufmerksam sah Konfuze ihn an und antwortete: »Keine.« Damit schien er das Thema abschließen zu wollen. Doch bevor er sich noch erheben konnte, wagte Yen sich mit einer neuen Frage hervor. Warum sprichst du denn niemals über sie? Konfuze antwortete mit leichtem Erstaunen: Vermutlich doch, da ich nichts über sie weiß. Darauf war ein kurzes Schweigen, bis der alte Li fast verlegen über seine eigene Kühnheit murmelte: Du warst schließlich verheiratet. Konfuze blickte sich unter seinen Schülern um und sah, wie sehr sie die Frage interessierte. Heiter, die Hände über dem mächtigen Bauch faltend, sagte er: Ja, mit 18 Jahren, aber ich war viel auf Reisen. Diese Antwort schien er für eine ausreichende Erklärung zu halten. In China blieben zu jener Zeit die Frauen zu Hause, auch dann, wenn ihre Männer aus beruflichen Gründen auf Jahre in eine andere Stadt gingen. Dies war aber doch wohl kaum der Hauptgrund für Konfuzes Trennung von seiner Frau gewesen, die nach den ersten paar Jahren der Ehe keine Rolle mehr in seinem Leben gespielt hatte. Nach einigen Augenblicken des Nachdenkens fuhr dann auch Konfuze fort: Es gibt auch gescheite Frauen. Meine Mutter zum Beispiel glaubte nicht an Geister. Sein Vater war 69-jährig gestorben, als der Knabe 2 Jahre alt war, und seine Mutter, gerade 17 Jahre alt, sehr arm, hatte ihn ganz alleine erzogen. Ihr großer Sohn vergaß ihr nie, dass sie ihm von Kindesbeinen an auch einen tiefen Abscheu vor Gewalttaten eingepflanzt hatte. Sie standen zu jener Zeit im Reich der Mitte in ebenso hohem Kurs wie heute in unseren Breitengraden. Als sich der alte Li schon für eine neue Frage räusperte, kam ihm Konfuze mit ungewohnter Hastigkeit zuvor. Es erscheint mir übrigens für einen Mann von meinem Äußeren schicklich, sich Frauen gegenüber einige Zurückhaltung aufzuerlegen. Damit spielte er auf seine berühmte Hässlichkeit an. Er hatte eine Riesenbeule auf der Stirn, eine auffallend flache Nase, große, vorstehende Vorderzähne und unförmige Hängeohren. Lao Ho, der als der dümmste der Schüler galt, den der Philosoph aber besonders liebte, weil er kränklich war, hatte lange nachgedacht. Jetzt hob er schüchtern die blasse Hand. Willst du dich deshalb nicht an die Fürstin von Wei wenden, weil du ein Gesetz aufgestellt hast, dass es den Frauen verbietet, sich in Staatsgeschäfte zu mischen? Konfuze schaute Lao Ho freundlich an. Dann sprach er langsam, als wollte er die Antwort eindringlicher und verständlicher machen. Es stimmt. Ich habe gesagt, Frauen sollten sich nicht in Staatsgeschäfte mischen. Das halte ich auch jetzt aufrecht. Aber ich habe mich auch, wie ihr wisst, dagegen gewandt, dass Gesetze in Stein gehauen werden. Nein, die größte Lehrerin, die es gibt, ist die Not. Ich will euch etwas sagen. Mit der Fürstin von Wei hat es eine besondere Bewandtnis. Sie würde mir nicht helfen. Es ist vielleicht an der Zeit, dass ich euch ein kleines Geständnis ablege. Und er lehnte sich gemächlich an seinen Lieblingsbaum zurück und fing an zu erzählen. Ihr wisst, dass ich seit 30 Jahren einen Ort suche, wo ich jene Reformen durchführen kann, ohne welche mir ein würdiges Leben der Menschen nicht möglich erscheint. Als ich den Fürsten von Wei traf, glaubte ich, von ihm eine Stelle erhalten zu können, in der ich diese Reformen durchführen könnte. Er war ein schwacher Mensch, der etwas Gutes ebenso beschließen konnte wie etwas Schlechtes, wenn es ihm nur oft genug und kräftig genug vorgetragen wurde. Leider kannte auch seine Frau, die Fürstin Tan Zi, seine Schwäche. Und sie wusste, sie trefflich auszunützen. Sie stand meiner Bestallung seltsamerweise aber eigentlich eher wohlwollend gegenüber. Ihre wiederholten Einladungen bereiteten mir sogar nicht wenig Verlegenheit. Schließlich konnte ich sie nicht mehr mit schicklichen Begründungen ablehnen und stattete also der Fürstin meinen Besuch ab. Dabei nun ließ ich mir etwas zu Schulden kommen, was meine ganze Aussicht auf die ersehnte Stelle vernichtete. Ich legte mir mein Verhalten vor der Audienz sorgfältig zurecht. Mir schien es nur zwei Möglichkeiten zu geben. Entweder ich blickte sie wegen ihrer Schönheit, die allgemein bekannt war, bewundernd, oder wegen ihrer ebenso bekannten Gewohnheit, sich in Staatsgeschäfte zu mischen, missbilligend an. Mit Missbilligung angeblickt zu werden, musste sie in hohem Grade anzürnen. Sie bewundernd anzublicken, wäre von meiner Seite aber allzu unehrlich gewesen. Konfuzius machte eine seiner Kunstpausen. Die Schüler sahen unsicher auf ihn. Beinahe unmerklich lächelnd schaute der Philosoph in die Krone der Korkeiche hoch, die sich schaukelnd im Nachtwind wiegte. Dann fuhr er fort. Ich beschloss, nach reiflicher Überlegung, sie überhaupt nicht anzublicken, und ich führte meinen Entschluss strikt durch. Die Audienz erledigte meine Kandidatur um die hohe Stellung. Meine listige Haltung nämlich, ich nahm die eines Mannes ein, der nicht wagt, in die Sonne zu schauen, aus Furcht, sie könne ihn blenden, täuschte die Fürstin nicht. Sie war tief beleidigt. Nicht die äußerste Missbilligung in meinen Blicken hätte sie, erfuhr ich, so kränken können, wie das Ausbleiben aller Blicke. Ich hatte von dieser Stunde an eine Erzfeindin in ihr. Konfuzius schien mit seiner Erzählung fertig. Die Schüler schwiegen betreten. Nur der alte Li sagte erbost: Eine Kuh. Konfuzius wies ihn milde zurecht. Einer der intelligentesten Männer, die mir je begegneten, war der Dichter Ken Ye. Er erzählte mir einmal, wie er sich mit einem Freund überworfen hatte. Dieser Freund war Kritiker und sehr gegen die Richtung ausgestellt, die Ken Ye in seinen Dichtungen vertrat. Aus Freundschaft schrieb er jedoch niemals über Ken Ye, da es ja nur etwas Schlechtes hätte sein können, was er hätte schreiben müssen. Aber gerade das nahm ihm Ken Ye am meisten übel. »Schreib gut oder schreib schlecht über meine Arbeit«, rief er außer sich, »aber schreib!« Ihr seht, im Reich der Künste herrschen ganz besondere Bedürfnisse. Nein, Freund Li, wir müssen es schon dabei belassen. Ich wusste nicht genug von Frauen. Es ist eine Tatsache, dass zu solchen Dingen wie Geistern, Religion, Astrologie und Kriegskunst, über die Konfuzius, einer der größten Lehrer aller Zeiten, seinen Schülern beinahe nichts oder nur Allgemeines sagte, lustigerweise auch die Frauen gehörten.